Einen schönen und gesegneten guten Morgen euch allen. Ich freue mich immer wieder, zu euch zu kommen. Ich muss das jedes Mal sagen, weil es jedes Mal stimmt. Ich freue mich über viele liebe, bekannte Gesichter und dann auch ein paar unbekannte Gesichter. Das ist doch wunderbar. Und mein Grüße verbinde ich ja immer wieder gern mit dem sogenannten Kanzelgruß. Mit einem besonderen Gruß aus der Ewigkeit. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war, der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Und ich möchte nochmal die Hand falten und mit euch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir uns in deinem Namen und unter Gottes Wort versammeln dürfen. Danke für die Freiheit und danke, dass wir nicht nur eine kleine Schar von Gläubigen da in Höfe und Umgebung sind, wo dich auf dich hören an dem Tag, wo auf dich schauen, sondern dass wir verbunden sind mit einer weltweiten grossen Gemeinde, wo dich ehrt und wo Herr Jesus Christus immer wieder dich in die Mitte stellt von ihrem Leben und im Leben von der Gemeinde. Danke dir, dass du aber auch bei all denen bist, die in dieser Zeit jetzt, in dieser Ferienzeit unterwegs sind. Segne du sie auch in der Begegnung mit dir und mit deinem Wort an dem Sonntag. Und schenk du, dass der Gottesdienst klingt, unseres Hören, unseres Reden, unseres Beten, unseres Singen. Amen. Conny, danke für die kurze Einleitung, Hiskias Anfechtungen. Es sind ganz besondere Anfechtungen gewesen, die er gehabt hat. Aber jetzt wechsle ich auf Schriftdeutsch. Hast du schon einmal einen Anruf bekommen, einen Brief oder eine E-Mail, einfach eine Nachricht, die dich aus heiterem Himmel getroffen und dich aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht hat? Eine Minute vorher warst du noch total unbeschwert und hast dich gefreut über das Leben oder hast dich auch über die verflixten Kleinigkeiten des Alltags geärgert. Und dann kam plötzlich dieser Anruf, diese E-Mail, diese Nachricht durch einen lieben Angehörigen, durch einen guten Bekannten oder eine Kollegin. Und du bist wie vom Schlag getroffen. Du hast gedacht, du bist seelisch stabil und gefestigt, doch plötzlich schwankt der Boden unter deinen Füßen. Was machst du, was macht man in so einer Situation? Dem König Hiskia war es im Jahr 701 vor Christi Geburt in der dunkelsten Stunde seiner Regierungszeit so ergangen. Jerusalem, die Hauptstadt von Judäa, war umzingelt. König Sanherib, der Herrscher des neuassyrischen Weltreiches, war mit einer ganz gewaltigen Streitmacht aus Ninive ins Land Israel gezogen. Und Hiskia hatte sich ein paar Monate vorher noch etwas leichtfertig von seiner Herrschaft losgesagt. Und jetzt hatte der Sanherib nur noch ein Ziel, nämlich Jerusalem und das jüdische Volk total niederzuwerfen. Und in solchen Fällen waren die Assyrer für ihre Grausamkeiten bekannt. Rebellische Staaten sollten nicht nur besiegt, sondern auch vernichtet werden. Entweder eine Stadt ergab sich oder sie wurde so lange belagert, bis man sie am Ende blutig einnehmen konnte. Gefangene wurden gepfählt, die Bevölkerung wurde in ein fremdes Land deportiert. Es ging also damals für Hiskia und für das Volk Gottes in Jerusalem um nichts weniger als um ihre bloße Existenz. Eine Besonderheit dieser Strafmission von König oder Kaiser Sanherib ist, dass wir dafür auch außerbiblische Quellen haben. Im 19. Jahrhundert wurde in den Ruinen der Stadt Ninive ein besonderer archäologischer Fund gemacht. Es ist ein 38 cm hohes und 16 cm breites sechsseitiges Prisma aus gebranntem Ton. Ich habe hier ein paar Bilder. Das sogenannte Taylor- oder Sanheri-Prisma kann heute noch im Britischen Museum in London bestaunt werden. Und auf diesem Fundstück beschreibt König Sanherib in Keilschrift, wie er nach Judäa gezogen, unterwegs 46 Städte erobert und niedergemacht hatte, zehntausende Menschen mit ihrem Vieh gefangen weggeführt hatte. Und dann schreibt er über den judäischen König Hiskia: Ihn selbst schloss ich wie einen Vogel im Käfig in seiner Hauptstadt ein. Also auch nach oben war wohl kein Platz mehr, da zu entkommen. Und das ist der Hintergrund meines Predigttextes in Jesaja 37. Ein Bericht, der uns viel zu sagen hat. Eine Bibelgeschichte, die uns persönlich weiterhelfen darf, besonders dann, wenn uns quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Es ist so, Jesaja 37 ist natürlich nicht nur ein interessanter historischer Bericht, sondern er enthält auch eine seelsorgerliche Frage. Was tue ich, wie gehe ich damit um, wenn eine Anfechtung über mich hereinbricht? Wenn ich also im Alltag plötzlich so eine schlechte Nachricht bekomme, wenn etwas in meinem Leben passiert, womit ich absolut nicht gerechnet habe. Wenn ich plötzlich das Empfinden habe, an einem Abgrund zu stehen, so kurz vor dem Absturz. Jesaja 37, Vers 1 setzt bei dieser Situation ein. Und jetzt wäre es natürlich ein bisschen viel verlangt, das ganze Kapitel zu lesen, aber ich hoffe doch, durch diese Predigt gewinnt ihr Mut und gewinnt ihr Freude, zu Hause dieses Kapitel 37 von Jesaja nochmal nachzulesen. Ich erzähle also die Geschichte von Jesaja 37. Hiskia hatte einen Bericht erhalten, wie ein hoher assyrischer Beamter vor den Stadtmauern Jerusalems, der sogenannte Rabschake, das ist sein Titel, von außerhalb der Stadtmauer das Volk Gottes verspottet hatte. Wie er über den Gott Israels, über den Gott Jerusalems, Judäas hergezogen ist und die Vernichtung, die totale Vernichtung Jerusalems angekündigt hatte. Und damit, so schien es, stand Jerusalem vor seinem Untergang. Und diese Nachricht von dieser Spott- und Drohrede brachte bei Hiskia das fast zum Überlaufen. Als König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider, legte ein Trauergewand an und ging in das Haus des Herrn. Nochmal, wie würdest du reagieren, wenn so eine unerwartete Todesanzeige, eine böse E-Mail kommt oder wenn du eine Nachricht bekommst, dass eine gute Beziehung abrupt beendet wurde? Oder wie würde es dir ergehen beim Anruf eines Arztes, der zu dir sagt, jetzt müssen wir ganz dringend über ihren Befund reden? Oder es kommt das lange schon befürchtete Kündigungsschreiben? Wenn man also plötzlich nicht mehr ein- noch ausweist. Was macht Hiskia? Hiskia zerreißt seine Kleider. Das war ein orientalischer Ausdruck für Trauer und Entsetzen. Hiskia machte also nicht Miene zum bösen Spiel, gute Miene zum bösen Spiel, sondern er gibt seiner Verzweiflung einen Ausdruck. Die zerrissene Kleidung symbolisiert sein zerrissenes Herz. Seine Existenz, Judäas Existenz, war bedroht und er saß fest wie ein Vogel im Käfig, und das hat er sich ehrlich eingestanden. Seine Angst drückt sich dann auch aus mit Worten und in einem ganz drastischen Bild. Vers 3. Heute straft uns Gott für unsere Sünden, wir sind in Not und Schande geraten. Es geht uns wie Kindern, die im Mutterschoß stecken geblieben sind, weil die Mutter keine Kraft mehr zum Gebären hat. Ein sehr krasses Bild. Das braucht keine weiteren Erklärungen. Es geht uns wie Kindern, die im Mutterschoß stecken geblieben sind, weil die Mutter keine Kraft mehr zum Gebären hat. Hiskia spricht zudem von der Strafe Gottes und er verleugnet nicht, was ihn und das Volk in diese Situation gebracht hat. Schuld und Versagen, Sünde. Gottes Geist wirkt in ihm einen Durchblick für die wirkliche Not hinter allem, nämlich mangelndes Gottvertrauen. Und darum macht der Hiskia nochmal etwas ganz anderes. Er geht in das Haus des Herrn. Er bleibt also nicht in seinen Gemächern. Er klagt nicht all den Leuten im Hof sein und ihr Unglück, sondern er ging ins Haus des Herrn. Im Haus des Herrn suchte er Frieden und Ruhe und Neubesinnung. Suchte er Kraft. Im Haus des Herrn vor Gott, da wollte er auch nicht abstreiten, was die Not wirklich gebracht hat. Er wollte weder abstreiten noch verleugnen, weder vor sich noch vor Gott. Der Tempel ist für ihn erste Adresse und Zufluchtort, dort, wo Gott seine Gegenwart verheißen hat. In der Stunde der Anfechtung war für den König Hiskia die Nähe Gottes das alles Entscheidende. Und dort wurde er jetzt nicht zum Ankläger. Herr, warum hast du das alles zugelassen? Herr, warum sind wir in diese Situation geraten? Warum hast du nichts unternommen? Aber er äußert seine Verzweiflung und seine Zweifel. Vers 4. Und dann sagt er, vielleicht hört der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake und straft diese Worte. Vielleicht hört der Herr. Hiskia geht also nicht voll strahlender Zuversicht in den Tempel, sondern mit Zweifeln. Er gibt zu und sagt, vielleicht hört Gott uns. Vielleicht hört er noch auf uns, obwohl wir ja uns mit Sünde beladen haben. Und straft dann auch den Rabschake. Zwischenfrage. Wo ist das Haus des Herrn für dich und für mich heutzutage? Wo wir uns mit unseren Zweifeln, mit unserer Not hinwenden können. Nein, wir brauchen keinen Tempel mehr, keinen Dom. Wir brauchen im Grunde genommen auch keine Gemeinderäume mehr, um uns Gott zuzuwenden. Der Apostel Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir haben also die Möglichkeit und die Gelegenheit, alle Zeit mit unseren Anfechtungen, mit unseren Zweifeln, mit unserer Not zu Gott zu gehen. Seit dem neuen Bund, den Jesus Christus in seinem Blut für uns geschlossen hat, seit Pfingsten kommen wir nicht mehr zum Tempel, um Gott zu begegnen, sondern wir tragen den Tempel Gottes mit uns herum. Und deshalb haben wir es viel, viel einfacher als ein Hiskia in Bedrängnis und Not und Anfechtung, die Nähe Gottes zu suchen und dann auch zu finden. Wie gut ist es, wenn wir das immer wieder tun in Anfechtungen, nicht anderen klagen, nicht selber im Mitleid versinken, sondern dass wir dann einfach durch den Geist Gottes Verbindung aufnehmen mit unserem Herrn Jesus Christus. Wie gut, wenn wir zudem den Entschluss fassen, ganz ehrlich zu sein vor Gott, wie es Hiskia gewesen ist. Alles, was ich denke und was ich erlebe, auch das Schwierige, auch die Fehler, auch das Beschämende in meinem Leben, darf ich mit Gott teilen. Und ich finde es eines der besten oder schönsten Geschenke des Christseins, dass wir das dürfen, Gott alles bekennen, zu jeder Zeit. Alles bekennen, also auch Schuld, auch unser eigenes Versagen. Hiskia geht aber nicht nur ins Haus Gottes hinein, er wendet sich zudem an einen Mann Gottes. Den Palastverwalter Eliakim, den Hofsekretär Schebna und einige führende Priester schickte er in Trauergewänden zum Propheten Jesaja. Hiskia hatte den großen Vorteil, schon bevor er und sie in diese Krise gekommen waren, kannte er den Propheten Jesaja. Und dieser Kontakt ist jetzt seine Hoffnung. Und so bittet er den Propheten Jesaja um Folgendes. O Jesaja, bete für uns, bete für die Überlebenden. Also da waren bereits schon viele von dem assyrischen Heer, viele Judäer waren umgebracht. Und hier erkennen wir, nicht nur die Prophetie war die Aufgabe der Propheten, sondern auch die Fürbitte. Und das nimmt jetzt König Hiskia in seiner großen Not in Anspruch. Wie viele von uns haben das nicht schon erlebt? Wir sind in einer schlimmen Lage. Plötzlich entgleitet uns in einer wichtigen Angelegenheit die Kontrolle über unser Leben. Was für ein Geschenk ist es dann, wenn wir so einen Jesaja kennen? Einen Vater oder eine Mutter im Glauben. Jesaja war damals schon ein älterer Herr. Menschen wie Jesaja, auch wenn sie jetzt keine Propheten sind, Menschen, die uns Rat geben können, die uns zuhören, die für uns beten und uns seelsorgerlich begleiten. Liebe Freunde, das ist unbezahlbar, solche Menschen um uns herum zu haben. Wer jedoch niemandem hat, den möchte ich jetzt Mut machen, nach jemandem zu suchen, darum zu beten, auch hier in der Gemeinde jemand zu finden, mit dem er wirklich solche Gemeinschaft haben kann. Jesaja war für den Hiskia da und hat für ihn gebetet und hatte auch ein Wort Gottes für ihn. Zu den Abgesandten des Königs spricht er: So spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Siehe, ich gebe in ihn einen Geist, dass er ein Gerücht hört und in sein Land zurückkehrt. Das sind die Verse 6 und 7. Jesajas erste Antwort an den Hiskia war ein wunderbares Wort. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Was für ein mutmachender Satz. Fürchte dich nicht. Noch waren die äußeren Umstände und der übermächtige Feind die gleichen. Aber der lebendige Gott sagt in diese Situation hinein, du brauchst keine Angst zu haben, fürchte dich nicht. Habt ihr das auch schon mal erleben dürfen? So eine Ansprache durch den Heiligen Geist in einer besonderen Notsituation, wo ihr deutlich gehört habt, fürchte dich nicht. Ich betreue eine blinde Frau, die hat mir vor kurzem einen ganzen Brief schreiben lassen, hat mich einen ganzen Brief schreiben lassen, in dem sie das erzählte, wie sie das als junge Frau erlebt hat, auf einem Bauernhof im Wallis. Wie Gott zu ihr dreimal sagte, in einer notvollen Situation, fürchte dich nicht. Ich muss euch gestehen, ich habe so manches Mal auch innere Ängste. Du vielleicht auch, oder? Manche unserer Ängste teilen wir mit anderen, kennen andere ganz gut. Aber manche Ängste stecken ganz tief in unserer Persönlichkeit drin und sind auch für uns oft verborgen. Und darum brauchen wir immer wieder mal so einen Satz wie den von Jesaja, wie den von Gott. Fürchte dich nicht. Hab jetzt keine Angst in dieser Situation, in dieser schwierigen Lage. Ich bin bei dir. Der zweite Teil von Jesajas Antwort an Hiskia war konkret. Sanherib würde ein Gerücht hören, der ihn zum Aufbruch zwingt. Er würde nach Ninive zurückkehren, ohne Jerusalem einzunehmen. Also eine ganz tolle Verheißung für das bedrängte Jerusalem. Gott wird euch retten. Und tatsächlich schien sich diese Weissagung auch zu bestätigen. Der assyrische Botschafter, der Rabschake, zog mit einem Teil der Streitmacht von Jerusalem ab. Doch den anderen Teil ließ Sanherib vor Jerusalem zurück, damit die Leute nicht aus der Stadt gehen konnten, um ihre Vorräte zu erneuern. Den teilweisen Truppenabzug hatte eine Botenmeldung verursacht. Da wurde ihnen nämlich gemeldet, dass das ägyptische Heer heranziehen würde, um ebenfalls Jerusalem zu belagern und einzunehmen. Und auf diese Botschaft hin veränderte sich der Schlachtplan der Assyrer. war Jesajas Verheißung also in Erfüllung gegangen? Hätte man denken können. Aber dann kommt plötzlich so ein Rückschlag. Sanherib, der Assyrer, dachte nämlich nicht im Entferntesten daran, diese geplante Vernichtung von Jerusalem aufzugeben. Und dann fängt der Nervenkrieg wieder von vorne an. Und dieses Mal wendet sich König Sanherib nicht durch den Rabschake an Hiskia und die Leute von Jerusalem, sondern er geht mit einer Botschaft direkt an König Hiskia. Vers 9, folgende. Da schickte er noch eine Gesandtschaft zu König Hiskia und ließ ihm einen Brief überbringen. Überschätze deinen Gott nicht, hieß es darin. Lass dich nicht von ihm täuschen, wenn er dir sagt, Jerusalem wird nicht fallen. Der assyrische König kann die Stadt nicht einnehmen. Du weißt doch, wie die assyrischen Könige gegen ihre Feinde vorgehen. Ihre Länder verwüsten sie und die Bewohner metzeln sie nieder. Und da solltest gerade du verschont bleiben? Wurden denn die Städte wie Gosan, Haran und Rezef von ihren Göttern beschützt? Oder wie war es mit den Leuten von Eden, die in Telassar wohnten? Kein Gott half ihnen, als meine Vorgänger sie vernichteten. Und wo sind heute die Könige von Hamat und Arpad, Sepharvaim, Hena und Avai? Vielleicht kennen das auch manche unter uns. Man hat den Eindruck, Gott hat mir ein großes Problem vor die Füße gelegt, hat mir das zugemutet und da bist du auch damit zurechtgekommen. Du hast Gottes Hilfe erfahren und irgendwo hat Gott auch eine Wendung zum Besseren geschenkt. Und du denkst, das Problem ist aus der Welt. Und dann trifft so eine Nachricht ein, so ein Brief, so eine E-Mail. Und diese Nachricht holt dich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Die Krankheit ist doch noch nicht ganz geheilt. Ein Rezidiv stellt sich ein. Oder der Beziehungsstress hat wieder von Neuem angefangen. Oder mein altes Problem mit dieser oder jener Sache kommt unerwartet wieder hoch. Und so muss sich Hiskia gefühlt haben in dieser Situation, als er den Brief von Sanherib erhalten hat. Von Neuem nach unten gezogen. Es war ein Brief voller Spott und Hohn gegen den lebendigen Gott und mit vielen niederschmetternden Argumenten. Alles war dazu angetan, dem Hiskia die letzte Hoffnung zu nehmen. Ja, liebe Freunde, es ist wohl so. Manchmal kommen die Krisen leider in Raten, wie bei Hiskia. Aber ich sag's auf der anderen Seite, unsere Hoffnung ist, dass auch Gottes Hilfe dann in Raten kommt. Sein Durchtragen, sein Retten in Raten kommt. Stück für Stück, wie bei Hiskia. Mich jedenfalls bewegt diese Schilderung, wie Hiskia mit diesem schlimmen Brief von König Sanherib umgegangen ist. Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. Zuerst suchte er also die Nähe des Herrn wieder. Und etwas anderes wusste er nicht mehr in seiner Situation zu tun. Vielleicht war in dem Ganzen auch eine Menge Schuldgefühle mit dabei. Hatte er als König mit seiner waghalsigen Bundespolitik nicht vielleicht diese Krise geradezu heraufbeschworen? Hiskia war jedenfalls mit seiner Weisheit am Ende. Wer von uns kennt nicht solche Situationen? Sie sind in unserem Leben schmerzhaft, wenn wir erkennen, da könnte auch ich selber schuld sein an dieser Situation. Aber solche Krisen, solche Anfechtungen enthalten immer auch eine ganz, ganz wunderbare, großartige Chance. Das sind die besonderen Zeiten, wo wir vor Gott ganz und gar mit leeren Händen dastehen. In anderen Lebenslagen, da denken wir vielleicht manchmal unbewusst, unterschwellig, ich krieg das schon hin. Wenn wir dann aber so einen schlimmen Brief, so eine böse Nachricht, so einen negativen Bescheid bekommen haben, dann wissen wir wieder von Neuem, jetzt kommt alles auf meinen Herrn an. Jetzt kommt alles auf Jesus an. Und dann wird uns in solchen Krisen und in solchen Anfechtungen hoffentlich die Wirklichkeit, die Realität, die Größe, die Macht Gottes wieder viel, viel wichtiger als alles andere. Hiskia hat diesen Brief, das war ja ein gerolltes Pergament, vor Gott ausgebreitet. Er hat es gewissermaßen vor Gott hingelegt und gesagt, Herr, hier schaut ihr das an, was dieser assyrische König da schreibt. Das ist mein, das ist dein Problem. Und ich finde das ganz schön, wie der Hiskia das gemacht hat. Er hat Gott mitten hineingenommen in sein Erleben, ganz so, wie man einem Freund eine böse E-Mail zeigt oder ihm von einem schrecklichen Erlebnis erzählt. Und dann betet Hiskia. Er tut das, was wir ja hoffentlich jedes Mal tun, wenn wir so eine schreckliche Nachricht bekommen. Kontakt mit Gott, mit Jesus aufzunehmen. Aber das Gebet ist etwas Besonderes. Das Gebet geht nämlich so, Herr der Heerscharen, Gott Israels, der du über dem Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Sehen wir, bevor Hiskia vom Problem redet, da ruft er sich ins Gedächtnis, mit wem er es jetzt überhaupt zu tun hat. Zu wem er betet. Eben nicht nur zu einem Stadtgott, so wie es der Sanherib unterstellt hatte. Nicht lediglich zu einem kleinen Stadtgott, der auf der Stufe mit anderen Göttern anderer Städte steht. Hiskia macht sich bewusst, dass er zu dem einen Herrn und Schöpfer der Welt redet. Du allein bist der Gott aller Reiche der Erde, heißt es in einer anderen Übersetzung. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Der einzige Gott, der alleinige Gott. Zugleich natürlich auch der Gott Israels, der über dem Cherubim thront. Das heißt, der Cherubim, das ist ja diese Engelsgestalt im Allerheiligsten, dort wo die Bundeslade steht. Dieser Cherubim, oder waren es mehrere, glaube ich sogar, es waren zwei. Diese Cherubim, die praktisch Wache hielten über der Bundeslade. Genau. Er hat sich bewusst gemacht, das ist der Gott, der im Allerheiligsten wohnt. Der Gott, der Schöpfer der Welt, ist eben auch der Gott, der sich um sein Volk Israel kümmert, der sich um seine Kinder kümmert, bis auf den heutigen Tag. Der Gott, der dieses Universum gemacht hat, in Jesus Christus dieses Universum immer noch zusammenhält und nicht die dunklen, dunklen Löcher, die das ganze Universum zusammenhalten, wie es viele Wissenschaftler behaupten, sondern der Gott, der in Jesus Christus das Universum zusammenhält, er kümmert sich um seine Kinder bis auf den heutigen Tag. In einem hatte Sanherib allerdings recht. Die Götter der unterworfenen Völker, die haben ihm, dem Sanherib, nichts entgegenzusetzen gehabt. Aber bei dem einen wahren Gott, da hatte Sanherib nichts zu bieten. Absolut nichts. Hiskia ruft sich das ins Gedächtnis und er bittet dann Gott genau hinzuschauen. Vers 17. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Tue, Herr, deine Augen auf. Und sie. Häufig ist unser erstes Anliegen, wenn wir in eine Not kommen, in eine Anfechtung uns befinden, dass wir zu Gott sagen, bitte Herr, löst doch mein Problem. Mach dir mal bewusst, wie es mir jetzt geht. Schau doch mal, wie ich mich fühle. Ja, Gott sieht unser Problem. Er sieht unsere Anfechtungen. Aber vielleicht bekommen wir gerade in den Anfechtungen, wie der Hiskia, eine neue Sicht zuerst mal auf den einigen, alleinigen, lebendigen Gott. Auf seine Macht, auf seine Wirklichkeit. Mitten in der Anfechtung ist das die große Chance, dass wir uns wieder besinnen auf den lebendigen Gott. Vielleicht hätten wir sonst nie so darüber nachgedacht. Vielleicht brauchen wir gerade deswegen so manches Mal die Not und die Anfechtungen in unserem Leben. Noch etwas anderes wird in diesem Gebet von Hiskia deutlich. Der Angriff von Sanherib, er trifft nicht eigentlich Hiskia, sondern Gott. Es ist diese Behauptung, Jahwe sei ein Gott wie all die anderen Götter der Völker ringsumher. Schwach, lächerlich, unfähig zu helfen. Liebe Freunde, das war eine Demütigung des Allerhöchsten. Und ich stelle fest, das ist auch ein Problem unserer Zeit und Kultur. Da haben die meisten Menschen keinen Blick mehr für den lebendigen Gott. Da gehen die meisten Menschen davon aus, dass jeder nach seiner eigenen Fassung selig werden könnte. Dass jeder seine eigene private Gottesvorstellung habe und das sei schon recht. Auch seine private Vorstellung, was den Sinn des Lebens ausmacht. Ob es jetzt die große Liebe ist, die unser Herz ausfüllt, oder der Sport, oder die Musik, oder die Karriere. Das sei schon alles recht. Ich frage mich so manchmal, wissen die Menschen um uns herum noch um den einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, auch den Schöpfer unseres Lebens, der über uns allen steht und dem jeder Mensch einmal Rechenschaft geben muss? Hiskia bittet diesen allmächtigen Gott um Hilfe. Vers 20. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der Jahwe Gott bist. Hiskia hat für sich und sein Volk gebetet. Aber so wichtig wie Jerusalem und die Rettung der Menschen von Jerusalem auch war, das Entscheidende in der ganzen Sache ist doch das Ansehen Gottes. Das Ansehen Gottes stand auf dem Spiel. Wenn Jerusalem tatsächlich gefallen wäre, dann hätten die Völker ringsum gesagt, ihr Gott konnte ihnen nicht helfen. Was ist das nur für ein schwacher Gott? Ich habe immer mal wieder gelesen, manche geistliche Aufbrüche, man sagt Erweckungen, haben damit angefangen, dass Christen anhaltend im Gebet an Gott appelliert haben, sollte es dann wirklich so weitergehen, dass kein Mensch mehr auf dich hören möchte? Wo du doch gesagt hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird? Oder willst du, dass die anderen Leute, die das mitbekommen, die noch nicht Christen, den Eindruck kriegen, du hörst die Gebete deiner Kinder nicht? Herr, höre unser Flehen. Hiskia nagelt gewissermaßen Gott bei diesem Anliegen fest, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der Herr bist. Liebe Freunde, es gibt auch in unserem Leben ein Ziel, ein wichtigeres Ziel als unser eigenes Wohlergehen. Ist uns das bewusst? Es gibt in deinem und meinem Leben ein Ziel, das wichtiger ist, als dass es uns auch immer gut geht. Im Neuen Testament heißt es, wir sollen etwas sein zum Lob seiner, also von Gottes Herrlichkeit. Oder anders gesagt, andere Menschen sollen an unserem Leben erkennen, dass es den einen wahren, lebendigen Gott gibt. Paulus schreibt einmal, ihr seid ein lebendiger Brief Jesu Christi. Darf ich diese Frage so stellen? Ich stelle sie auch mir. Ich habe sie mir im Vorfeld auch gestellt. Ist das mein Ziel? Wenn ich bete, wenn ich um Hilfe, um Rettung bitte, ist das mein Ziel im Leben? Ist das dein Ziel im Leben? Dass wir ein lebendiger Brief Christi sind, dass wir durch unser Leben und durch das, was wir in unserem Leben tun und erfahren mit dem lebendigen Gott, auch eine Botschaft sind an unsere Mitmenschen. Dabei haben wir ja eine viel, viel bessere Botschaft als der Hiskia, der damals das Evangelium von Jesus Christus noch nicht kannte. Wir bitten an Christi statt, so schreibt der Apostel Paulus einmal, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Und es ist doch ein unvorstellbares Angebot, das wir unseren Mitmenschen machen dürfen. Wir dürfen ihnen sagen, du kannst mit dem lebendigen Gott persönlich verbunden sein. Du darfst für ihn leben und nicht nur für dich selbst. Das ist das höhere Ziel, das bessere Ziel in unserem Leben. Liebe Freunde, ich muss zum Schluss kommen. Ihr müsst unbedingt Jesaja 37 lesen. Die zweite Hälfte von Jesaja 37 berichtet nämlich, wie Jerusalem dann gerettet wurde. Wahrscheinlich war es eine Seuche, die durch das Heerlager der Assyrer gegangen ist. Auf jeden Fall wird berichtet, dass die Krieger der Assyrer umgekommen sind. Tausende Assyrer sind umgekommen und Sanherib hat seinen Feldzug gegen Judäa und Jerusalem abgebrochen. Nach den Aussagen von Jesaja, und das müsst ihr bitte suchen, nach den Aussagen von Jesaja stand dahinter allerdings das Wirken eines Engels. Ein Bote Gottes hat dafür gesorgt, dass viele im Heerlager der Assyrer umgekommen sind. Also, Gott hat eingegriffen. Gott hat Hiskias Gebet gehört. Sanherib musste abziehen, Jerusalem blieb für einmal verschont. Und im Übrigen auch in dieser Inschrift von dem Taylor Prisma, Sanherib Prisma, da wird das angedeutet. Da wird nämlich geschrieben, da schreibt der Sanherib selber oder sein Schreiber, er schreibt, dass später König Hiskia ihm, dem Sanherib, eine Tributzahlung entrichtet hat, nach Ninive geschickt hat. Das heißt, der König Hiskia hat dann wieder gesagt, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mich mit dem Sanherib auf eine gute Stufe stelle und ihm etwas bezahle. Das war damals so üblich. Zusammengefasst, der Text in Jesaja 37 erzählt etwas über die Hintergründe, was damals alles geschah. Und es erzählt, was das Gebet des Hiskias damit zu tun hatte. Die Abschlussfrage lautet, können wir in der Anfechtung, in der Not auf eine übernatürliche Rettung hoffen? Wenn wir wie ein Vogel im Käfig gefangen sitzen, können wir dann darauf hoffen, dass Gott unsere Umstände so radikal ändert, wie er das bei Hiskia getan hat? Ich gebe euch eine kurze Antwort. Manchmal denke ich ja. Wir dürfen das hoffen, wir dürfen das erbitten. Und manchmal schenkt es uns Gott auch auf eine unglaubliche Art und Weise. Manchmal jedoch auch nein. Manchmal traut es uns Gott zu, dass wir auch schwierige Umstände, auch in Anfechtungen bei ihm bleiben und mit ihm durch diese Zeit hindurchgehen. Und manchmal gehen unsere Gebete auch ganz anders in Erfüllung, als wir das uns erhofft haben. Auf jeden Fall kann ich euch eines versichern und kann ich euch eines sagen. Wir dürfen damit rechnen, dass der Gott, zu dem Hiskia fliehen konnte, zu dem er beten konnte, dass der Gott, zu dem er gegenüber so ehrlich sein durfte, dass der Gott, dem er sich neu in seiner Allmacht und Ehre bewusst wurde, dass dieser Gott auch für dich und für mich einen Weg hat, wenn wir in Anfechtungen stehen. Einen guten Weg in diesen Anfechtungen. Ganz bestimmt hat er einen Weg für uns. Vielleicht, dass wir die große Freiheit wieder spüren. Vielleicht, dass wir dann aber neue Kraft bekommen, in dieser Anfechtungen ganz treu zu ihm zu stehen. Er ist der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der auch dein und mein Leben in seiner Hand hält. Er ist der Herr, der uns in Jesus Christus seine große Liebe geschenkt hat und der uns wunderbare Verheißungen gegeben hat, wie auch diese Verheißung in Jesaja fürchte dich nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir mit unserer menschlichen Vernunft begreifen können. Dieser Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Herr Jesus, hilf uns, in der Anfechtung auf dich zu schauen, von dir die Hilfe zu erwarten, von dir zuerst und allein die Hilfe und den Beistand zu erwarten. Hilf uns, Herr Jesus Christus, in der Anfechtung nicht auf uns und andere Menschen zu schauen, sondern auf dich. Und danke, dass du gerade auch Not und Zweifel und Anfechtungen in unserem Leben dazu gebrauchen möchtest, uns deine Wirklichkeit, deine Macht, deine Herrlichkeit neu vor Augen zu stellen. Und so segne da auch die unter uns, die durch Zeiten der Not und Anfechtung hindurchgehen müssen. Rüste sie aus mit neuer Kraft. Schenke uns allen aber in solchen Zeiten immer wieder dieses eine Wort, diese eine wunderbare Verheißung. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Herr Jesus Christus, danke, dass das nicht nur für den heutigen Sonntag gilt, sondern auch für den morgigen Alltag, für die ganze Zeit unseres Lebens. Du bist bei uns und segnest uns. Amen.